Ja, herzlich willkommen zum Advil-Podcast. Mein Name ist Paya Masumi. Ich habe für diese Folge Sika eingeladen aus Hamburg. Erzähl erstmal so ein bisschen, wie ich Sika entdeckt habe. Hallo erstmal.
Hallo, Paya.
Genau, ich habe sie über Instagram entdeckt, über gemeinsame Bekannte, die was über dekolonisiertes Yoga geschrieben haben und das ist jetzt auch in Hamburg stattfindet. Und ich bin ein paar Tage vorher auch schon mal über den Begriff gestolpert und habe mich dann sehr, sehr darüber gefreut, jemanden in Hamburg zu finden, auch wenn ich selber noch gar nicht bei einer Gruppe war. Und habe halt auch ganz viele Freundinnen, die dann mal bei der Gruppe waren und davon erzählt haben. Und irgendwann bin ich dann über zwei Interviews mit dir gestolpert im Rosa Mac und ja, hatte ganz viele eigene seltsame Erfahrungen mit Yoga und alles, was um Yoga in Deutschland herum passiert. Wo ich den Eindruck hatte, dass Yoga eher von weißen Frauen besetzt ist und ich hatte ein komisches Gefühl, in solche Räume zu gehen, als wahrgenommener arabischer Mann, und welche Erwartungshaltungen dann überhaupt an mich gestellt werden. Irgendwann konnte ich dann Yoga ein bisschen für mich finden in verschiedenen Therapien und Kliniken, in denen ich war. Aber würde jetzt gerne auch nochmal ein ganz, ja, anderes Bewusstsein dafür vielleicht bekommen, auch weil ich jetzt ein bisschen mehr über Kinetic Yoga ab und zu mal gelesen habe. Ich würde jetzt voll gerne hören, wer du eigentlich so bist und was du so machst.
Ich bin Sika und bin hier in Hamburg aufgewachsen und habe mit Yoga schon vor ziemlich langer Zeit angefangen. Am Anfang, als ich mit Yoga angefangen habe, war so meine Hauptmotivation eher dahinter gar nicht so Achtsamkeit und so, sondern am Anfang war ich noch so ziemlich in dem Wahn, dass ich irgendwie sportlich werden will und fit werden will und irgendwie bin ich da so ein bisschen auf diesen Hype mitgesprungen und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass es mir von den Sportarten, die ich so sonst ausprobiert habe, eigentlich am besten gefällt und habe irgendwie verschiedene Styles von Yoga ausprobiert, aber und damals am Anfang, da war sozusagen, war auch so mein Level an Consciousness, was da war ich eher noch mit Scheuklappen unterwegs und habe mich zwar schon, Rassismus hat für mich natürlich immer eine Rolle gespielt, aber ich hatte das so ein bisschen außen vor gelassen im Sportbereich irgendwie. Also mir ist es gar nicht aufgefallen, dass ich immer die einzige schwarze Person in den Yoga-Klassen war. Es mir nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Es ist erst jetzt so, dass mir das aufgefallen ist. Also auch in der Yoga-Lehrer-Innen-Ausbildung in Indien, die ich dann vor 2,5 Jahren gemacht habe.
Ja.
Genau.
Wie war das da? Also waren da auch hauptsächlich weiße Frauen tatsächlich, die dann die Ausbildung?
Ja, tatsächlich. Ich war ziemlich geschockt, als ich so, ich hatte es mir ganz anders vorgestellt und dann waren im Endeffekt da ziemlich viele so Frauen, die auch einfach irgendwie halt so wie so ein bisschen wie von Eat, Pray, Love oder so, auf ihrer Selbstfindungsreise waren. Okay. Da waren viele Amerikanerinnen dabei, die mir auch eher so vorkommen, als würden sie halt, wären sie auch eher so auf diesem Fitnesszug irgendwie. Und es gab noch eine Black American aus Georgia, eine andere Frau und sonst nur ich. Die einzigen Nicht-Weißen, dann gab es halt auch noch ein paar Mexikanerinnen und genau. Also und es war jetzt nicht so eine, es war halt eher so eine Wir waren total viele, wir waren irgendwie 80 Leute.
Ach krass, okay.
Also insgesamt, es gab dann halt so verschiedene, es war mehr so ein, so ein bisschen so ein Abfertigungs-Yoga-Training. Aber trotzdem war es spannend, auf jeden Fall so ein Indien mal zu sehen und ein bisschen mehr über Yoga zu lernen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass für mich, so was die Grundbausteine angeht, hat das auf jeden Fall viel gebracht, aber für mich kreiere ich halt irgendwie so mein eigenes daraus und jetzt auch noch mit Kinetic Yoga und so gestalte ich eher meine eigene Art von Yoga, die für mich und meine Community heilsam ist.
Ja, voll spannend. Ja. Du hast eben gesagt, am Anfang warst du noch so ein bisschen auf diesem sporty Trip und gar nicht so achtsamkeitsmäßig. Also wie hat sich da deine Motivation denn jetzt so zu Yoga verändert? Also warum machst du jetzt Yoga?
Also vor 3 Jahren war ich sehr schwer krank, also sehr ernsthaft krank und musste operiert werden und hatte eine längere Phase, wo ich nur ganz sanft Sport machen durfte. Okay. Also ich wurde halt am Bauch operiert und so. Krass. Und musste dann so ganz langsam wieder mit Bewegung anfangen und da war Yoga halt total gut. Und auch in der Zeit, wo es so, also es war so eine lebensbedrohliche Krankheit und da hat mir auch so Spiritualität und so Meditation und sowas hat mir da geholfen, mich aufzugeben
quasi. Kann ich auf jeden Fall voll verstehen, ja.
Und da hat, genau, da habe ich dann so mit Kundalini-Yoga bei mir in Winterhude in so einem Studio um die Ecke, habe ich mit Kundalini-Yoga dann mal einfach mal Kundalini-Yoga gemacht. Und das ist ja auch, also es ist nicht wirklich dynamisch oder so, man kommt nicht ins Schwitzen.
Okay.
Dann ist es eher viel auch mit Mantra-Chanten und so und viel singen, ja.
Es hört sich in Winterhude auch ein bisschen schlimm an.
Genau, da war ich auf jeden Fall. Da waren auch nur so ältere, weiße, deutsche Frauen.
Mir ist jetzt die Tage beim Durchscrollen nochmal so aufgefallen, dass du in deiner Yoga-Gruppe, das bietest du aber auch ja für weiße Menschen an. Finde ich voll spannend, weil es irgendwie ja auch viel um so kulturelle Aneignung dabei geht. Warum sagst du, okay, der Raum für Weiße ist trotzdem da auch und darf auch da sein?
Ich glaube, also das hat verschiedene Gründe. Erstmal wollte ich gerne halt auch meine weißen Freundinnen, also meine weißen Freundinnen nicht ausschließen von der Yoga-Klasse. Dann ist es auch wieder eine Ressourcenfrage so ein bisschen, weil ich mich halt selbst alleine finanziere und es ist auf Spendenbasis und so. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt ein riesen Einkommen ist, aber trotzdem macht es einen Unterschied, ob ich sage, es ist nur für Women of Color oder People of Color. Im Endeffekt waren es halt am Anfang, gab es so zwei oder drei Weiße, die auch mitgemacht haben. Und dann waren das, die haben halt immer irgendwie ihren Zehner in die Spendenbox gepackt und das hat dann schon einen Unterschied gemacht, so.
Und dann ist ja auch irgendwie die Frage, ob es dann noch aneignen ist, wenn man dafür wenigstens ordentlich bezahlt und back to the basics geht vielleicht auch, ne? Und das eben das Geld dann bei dir lässt und nicht in Winterhude in irgendeinem Yoga-Studio.
Ja. Genau. Und ich, es hat sich auch, also es, am Anfang habe ich mir auch viel Gedanken darüber gemacht, wie ich das mache und wie ich das irgendwie formuliere, also auch nach außen hin. Und dann habe ich auch überlegt, ob ich vielleicht 2 mache. Einmal nur exclusively als Safe Space für People of Color Und vielleicht danach dann eine offene Klasse und so, aber ich hatte dann irgendwie nicht die Zeit, das zu Ende zu denken und dann habe ich es einfach so gelassen. Und meistens, die letzten Male war es eigentlich so, dass trotzdem so ganz, dass es ganz organisch dazu gekommen ist, dass schwarze Frauen in der Überzahl waren.
Ah, das ist voll schön, auf jeden Fall.
Genau.
Also ich hatte jetzt bei den letzten Veranstaltungen vom Black History Month in Hamburg ein paar Mal so gehört, dass auf einmal sehr, sehr viele Weiße dann so den Raum gefüllt haben und in der Überzahl waren.
Echt?
Ja. Was einerseits irgendwie zwar schön ist, weil sie dann so mal andere Bildung bekommen, aber irgendwie auch nicht so Sinn und Zweck der Sache. Ja, also, aber es, ja, ich habe das jetzt, glaube ich, über das Wochenende 3-4 Mal gehört und finde, das ist irgendwie auch so ein Dilemma für viele
total,
Gruppen einfach.
Total.
So, ne?
Ja, absolut.
Ja. Ja, jetzt haben wir ja schon voll viele Begriffe so genannt wie Kermetic Yoga und dekolonisiertes Yoga. Was bedeutet das eigentlich so für dich?
Also ein Ausgangspunkt war für mich so die Vorstellung, dass halt Wellness, Yoga, unter schwarzen Menschen einfach noch nicht so verbreitet ist, obwohl eigentlich das halt gerade heilsam und empowernd auch sein kann. Irgendwie ist es ja sehr eingenommen von halt weißen, schlanken, reichen Frauen. Und dann gleichzeitig habe ich lange Zeit halt auch immer gedacht, also wie einem das auch so eingetrichtert wird, dass Yoga ja aus Indien kommt und so. Und dann ist Kermetic Yoga spannend gewesen, weil ja auch da gibt es wieder einen Wurzelstrang, auf den afrikanischen Kontinent zurückzuführen ist. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass dieser Bereich Wellness und Yoga auch einen grundlegenden transformatorischen Dekolonisierungsprozess durchläuft. Und da möchte ich gerne meinen Teil dazu beitragen, halt mit diesem Retreat auch vor allen Dingen, dem Yoga-Retreat.
Ja, Ghana. Jetzt hast du das schon angesprochen. Das ist so auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, weil ich das so schön finde und mir auch einfach super schön vorstelle, in Ghana zu meditieren in Gemeinschaft und das wird ja auch organisiert von diesem Collective Healing Project.
Genau,
ja,
also
okay. Ja, und ich finde diese Idee vom kollektiven Heilen einfach voll schön und das ist mir einfach aufgefallen, gibt's in so vielen nicht westlichen Philosophien, Religionen, spirituellen Bewegungen und im Westen ist es immer sehr vereinzelt, so habe ich das Gefühl. Und dass diese Gemeinschaftsebene gar nicht so mitgedacht wird.
Ja, total. Das ist auch immer so, wenn ich, also das, dieses Community ist auf jeden Fall was mir in Deutschland so fehlt, ne? Weil alle so auf ihrem, nicht alle, aber viele halt eher auf ihrem Ego-Trip und so auf ihrer individuellen Reise sind und so. Und ja, es gibt viele, viele Struggles, die wir in common haben. Deswegen macht für mich Collective Healing total Sinn. Und das war halt, eigentlich ist das der Titel von dem Retreat.
Ah, okay.
Ja, Collective Healing Retreat.
Ja, okay.
Also, weil Yoga ist schon auch ein Fokus, aber nicht der einzige Fokus. Es gibt ja noch mehrere irgendwie Heilungsmethoden oder also mir ging es halt so darum, dass wir auch zusammen schauen, was ist heilsam für uns.
Ja, das ist ja auch nochmal voll unterschiedlich einfach, ne?
Ja.
Ja, ich habe, als ich angefangen habe, dann selber Yoga auch so ein bisschen zu praktizieren, auch irgendwie gemerkt, wie sehr ich dann auch die Diskriminierungserfahrungen in meinem Körper spüren kann. So, ist das auch eine Sache, die ihr oder du dann in Ghana auch so nachspüren wollt? Weil das sind ja auch nochmal andere Dimensionen als in Deutschland einfach.
Ja, ja. Ja, also ich glaube, was die so Traumata, die im Körper gespeichert sind, ich glaube, dass Meditation da viel helfen kann. Ich habe Meditation auch in den letzten Jahren da so meine Erfahrungen mitgemacht. Ich habe so ein 10 Tage Meditationsretreat mitgemacht, wo man 10 Tage nicht spricht.
Ah ja.
Hast du davon gehört?
Ja, ich habe auch schon vor langem überlegt, ob ich mal auf so ein Retreat gehe. Ich glaube, ich bin über Thich Nhat Hanh dazu gekommen. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ist der hier in Hamburg?
Nee, kommt aus Vietnam und hat während des Vietnamkriegs so ein bisschen entwickelt, so wie kann meine buddhistische Praxis so umgesetzt werden, dass es aktiv Leuten hilft. Und ja, dadurch wurde er auch gleichzeitig sehr politisch. Ja, und darüber kam ich dann so ein bisschen dazu. Der hat auch, oder es gibt von Thich Nhat Hanh auch einige Stätten in Deutschland, wo diese Retreats angeboten werden. Und darüber bin ich da gestolpert, wo man dann auch mal 10 Tage oder 3 Wochen gar nicht spricht.
So. Genau, ja, genau. Also ich glaube, es gibt so ein paar Abspaltungen noch. Ich war halt 10 Tage in Nairobi in diesem Zentrum, habe nicht gesprochen und jeden Tag 11 Stunden meditiert. Und da kommt halt, also wenn man halt gar nicht auf seine Außenwelt reagiert, sondern nur, ne, es kommt halt ganz viel hoch.
Ja.
Automatisch. Ja, voll. Und das will ich halt auch auf dem Retreat mit einbringen. Und ich glaube, das wird eine große Herausforderung, weil Meditieren unglaublich anstrengend ist, weil wir so daran gewöhnt sind, uns dauernd abzulenken und dann ein Handy und für viele ist auch echt schwer, ist, ne, einfach mal so abzuschalten. Ich glaube, das kennen voll viele.
Auf jeden Fall.
Nach Hause kommen, abschalten. Wie?
Wie? Auf jeden Fall. Also als ich angefangen habe zu meditieren, habe ich mir einen Wecker auf 3 Minuten gestellt und mit 3 Minuten gestartet, weil ich immer so auf Anspannung war und habe das dann immer weiter irgendwie gesetzt und jetzt bin ich, glaube ich, bei einer halben Stunde oder so.
Cool,
aber es sind Baby Steps. So.
Ja, das macht Sinn, klein anzufangen.
Ja.
Und am Ball zu bleiben. Ja, ich bin auch gerade auch aus der Routine irgendwie voll raus. Ich glaube, wenn ich in Ghana bin, wird es viel einfacher, diese Routine mit aufstehen und erstmal meditieren. Ja, also das ist auf jeden Fall unglaublich gesund.
Ich habe mir auch noch mal so ein bisschen aufgeschrieben, was du noch machst neben deiner Trainerinnen-Tätigkeit. Ich habe gelesen, dass du eine Ausstellung bei Kampnagel gemacht hast, dass du zur Schule in der Migrationsgesellschaft forschst oder auf jeden Fall dazu arbeitest. Und dass du an der Uni Hamburg auch noch in den Erziehungswissenschaften arbeitest. Und du hattest vorhin nochmal Afrofuturism als Thema reingeworfen, an dem du auch noch viel arbeitest. Ich habe mich dann so bei der Vorbereitung auch gefragt, so, wann machst du denn noch Yoga? So, weil ich das unfassbar viel alles fand und irgendwie jetzt gerade auch so im Rahmen meiner eigenen Selbstständigkeit merke, wie viel Zeit das einfach wegnimmt, obwohl man gar nicht so viel aktiv mit anderen Personen arbeitet, aber einfach an Vorbereitungen und so.
Ja, ja. Also ich habe mich auf jeden Fall übernommen. genau, es sind auf jeden Fall ein paar zu viele Projekte gewesen, hab draus gelernt. Und dazu will ich noch sagen, haben wir so eine kleine musikalische Tour organisiert, das ist auch verbunden mit einer Förderung von der Bundeszentrale für politische Bildung,
wo
Peggy Piesche so die treibende Kraft war ja jetzt auch im Rahmen der UN-Dekade für People of African Descent, hat sie halt auch nochmal so betont, dass Projekte für Black History Month oder Projekte für People of African Descent jetzt nochmal eine höhere Aufmerksamkeit bekommen und dass man Anträge stellen soll halt, ja, trotz der ganzen bürokratischen Hürden. Und das habe ich dann halt gemacht. Also im November habe ich diesen Antrag gestellt und so, und genau, und jetzt ist der mit dem, also gab es einen Visa-Prozess, und den wir begleitet haben, so als Kollektiv mit Freundinnen zusammen, haben wir irgendwie das begleitet und unterstützt und so, und jetzt hat es geklappt.
Oh, richtig schön.
Jetzt ist er hier. Ja. Genau. Und am Freitag ist halt das Konzert, also ein großes Konzert in der Flora. Flora, auch ja super politischer und aber krass eingenommener Ort von weißen Antifa-Leuten. Und genau, ich bin ganz froh, dass wir da jetzt mal ein bisschen, wir kriegen den Schlüssel und können da jetzt erstmal machen, was wir wollen. Das ist ganz cool, dass das geklappt hat. Und da lade ich auf jeden Fall alle auch nochmal herzlich zu ein. Es wäre cool, wenn viele Leute kommen. Das ist eine Soli-Party und ist eine große Band und zwei Opening Acts.
Ja, ich habe das Programm auch schon gesehen und bin auf jeden Fall voll begeistert.
Mhm. Genau, das ist auch Decolonize. Decolonize oder Uncolonize ist der Titel der Party. Und genau.
Mhm. Ja, wo du gerade bei der Flora bist, ich war, ich glaube, im Oktober da auf einer Party, wo eine schwarze DJin und eine DJin of Color aufgelegt hat. Ja. Und das war die 40 Jahre Geburtstagsparty vom Schanzenbuchladen.
Ah, ja.
Und da wurde dann halt auch mal ganz andere Musik aufgelegt, so, und irgendwann wurde Haftbefehl aufgelegt in der Flora. Und ich habe einfach gemerkt, wie hart mich das empowert, ausgerechnet in dem Raum auch mal so einen Menschen irgendwie sprechen zu hören, so, und von der Bühne gewinnen, so. Das war total schön, so. Ja.
Cool, genau.
Voll gut. Ja. Genau, ich hatte ja eben schon mal Afrofuturism in den Raum geworfen, weil du mir das gesagt hast. Ich selber bin überhaupt nicht fest in dem Thema und ich glaube ganz viele andere auch nicht.
Mhm.
Aber was genau ist das?
Also Afrofuturism ist so eine Überlappung sozusagen von es ist ein Themenkomplex, es ist ein Instrumentarium, es kann viele Methoden bereiten. Ich würde sagen, es ist auch wie eine Philosophie oder ein Lifestyle, und es geht halt darum, dass Visionen von der Zukunft und vor allen Dingen auch, wenn wir uns Science-Fiction-Filme anschauen oder Fantasy-Filme, ist das krass eingenommen von weißen Menschen. Und gerade auch im Kontext mit dem afrikanischen Kontinent ist das auch wieder irgendwie so typisch, dass halt so technische Innovationen, Digitalität und sowas alles, Fortschritt, und dann durch weiße Menschen repräsentiert wird. Und bei Afrofuturism geht's halt um diese Fehlrepräsentation. Also, und dann fließt halt auch bei Afrofuturism ganz viel so Empowerment. Also es kann so als Creative Empowerment verstanden werden. Und die weibliche Intuition spielt viel damit rein, wird viel irgendwie in consideration genommen sozusagen, und auch so die Ressourcen der Natur und so. Und es gibt da super viele interessante Projekte, die halt so in der ästhetischen Kunst umgesetzt werden. Also viele kennen ja auch den Black Panther Movie. Das hat nochmal so Afrofuturism mehr Aufmerksamkeit gegeben. Aber abgesehen von den Filmen gibt es unglaublich viele tolle Projekte. Unter anderem zum Beispiel, könnt ihr auch gleich danach nochmal zeigen, das ist so ein Künstler, ein queerer Künstler, der ist nigerianisch-schwedisch und der ist Fotograf. Okay. Und der fotografiert schwarze Menschen. Also seine Grundlage ist sozusagen, oder sein Ausgangspunkt ist halt, dass schwarze Körper gerade in den USA halt viel so im Kontext von jetzt Ferguson und viel negativ einfach dargestellt werden oder blutend auf der Straße und so.
Auf jeden Fall, ja.
Das hat er so zum Ausgangspunkt genommen, die schwarze Körper mal anders darzustellen. Und der, also die Leute werden fotografiert, sind nackt und dann werden die bemalt mit so einer Farbe, so eine reflektierende Farbe, die so Schwarzlicht
macht. Ach, cool.
Und dann hat er den Blitz von der Kamera so manipuliert, der ist irgendwie halt auch so ein Fotoingenieur oder so. Und dass dann so bestimmte Partikel von der Haut sichtbar werden und das sieht halt aus wie so Sparkles.
Oh, richtig cool. Also es sieht
richtig schön aus. Michael Ouna heißt der.
Okay, ich werde es auf jeden Fall auch verlinken. Mhm. Hört sich voll spannend an.
Ja.
Ich finde es auch spannend, weil ich auch gerade voll viel, also auch ab vom schwarzen Leben viel darüber nachdenke, dass wir als People of Color und auch schwarze Menschen irgendwie mal so eine Gegenkultur etablieren sollten. So, also gerade in Deutschland, weil wenn jetzt immer noch von GastarbeiterInnen in der dritten Generation irgendwie gesprochen wird oder Menschen mit Migrationshintergrund oder schwarze Menschen immer noch irgendwie geothert werden, obwohl sie seit 100 Jahren irgendwie in Deutschland irgendwie familiär auch eingebunden sind einfach. Wir sind so viele, aber wir verpassen auch irgendwie gerade den Moment, eigene Standpunkte mal reinzubringen, habe ich das Gefühl. Mm. Und das hat mich jetzt gerade sehr daran erinnert, als du gesagt hast, dass ihr da auch nochmal eigene, oder das Afrofuturism da nochmal ganz eigene Perspektiven reinbringen will. Und
ja, genau.
Und auch gerade, dass Weiblichkeit da ja auch nochmal eine Rolle spielt. Mm. Also das fehlt ja auch voll viel in so auf Color-Diskursen oder so, dass dann da hauptsächlich wieder Typen sprechen oder auf den Podien sitzen oder
Ja, zum Beispiel auch in diesem Projekt, wovon ich gerade gesprochen habe, von dem Fotografen Michael Ouna, da die Männer, die er fotografiert, werden halt gebeten, auch in so mehr so Tender-Stellungen sich zu positionieren, um halt auch mal so ein Gegenbild zu kreieren. Also die sind alle so ganz soft irgendwie dargestellt in so bestimmten Positionen.
Voll schön, ja.
Ja, da geht's halt auch, also wichtig bei Afrofuturism, also ich könnte jetzt total viel darüber sprechen, versuche mich auf das Wesentliche zu beschränken. Es geht halt auch vor allen Dingen darum, sich mal Geschichten halt umzudeuten und einfach die Welt der Vorstellung und der Vision und alternative Realitäten einfach mal zu spinnen und zu träumen, wie wäre es eigentlich anders oder ne, wie wäre ein Leben ohne Gewalt zum Beispiel.
Ja.
Also genau, das einfach mal sich erlauben, halt auch so Zukunftsvisionen zu träumen und halt Geschichten umzudeuten.
Oh, das finde ich super schön, auch wie du das gerade gesagt hast. Ja, ich glaube, wir reden halt auch alle sehr viel über die Schmerzen und Gewalt, die wir erleben. Also gar nicht ausschließlich auf Rassismus bezogen, sondern eigentlich auf alles. So. Mhm. Und ja, verlernen dabei auch so ein bisschen über unsere Träume zu sprechen. Ja,
absolut, genau. Ja, und auch Black History Month, also was ich so im Zuge der Recherche für den Vortrag in Kiel beim Black History Month, ist mir aufgefallen, es gab irgendwie so eine Ausstellung, die hieß mit dem Titel Black Future Month.
Mhm.
Ne, weil,
ist auch cool, ja.
Genau, und das macht halt Afrofuturism auch aus, dass wir nicht so sehr in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, sondern die Vergangenheit, die Gegenwart mit der Zukunft zu kombinieren, quasi.
Ja.
So eine Gleichzeitigkeit. Und das ist auch der Unterschied zwischen traditionellen, westlich geprägten Science Fiction, dass bei Black Sci-Fi halt eben Zeit anders definiert wird und dass sozusagen so eine Gleichzeitigkeit besteht, also so eine Intersektion, also auf verschiedenen Arten und Weisen. Es ist sehr, sehr komplex, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal weiter reinzuschauen. Es gibt ganz viele Videos, kurze Videos. Es gibt Itasha Womack hat ein tolles Buch geschrieben, die war auch so meine Hauptquelle.
Okay.
Die hat ein Buch geschrieben über Afrofuturism. Die hat ganz viele tolle Videos auf YouTube.
Ah, cool. Mhm. Die werde ich dann wahrscheinlich auch finden und auch mit verlinken.
Genau.
Voll cool.
Ja.
Ja, danke schön.
Ja, gerne.
Und jetzt haben wir ja schon ganz viel über ganz viele Themen irgendwie das so abgehandelt. Naja, abgehandelt ist vielleicht das falsche Wort, aber von in ganz vielen Themen so gesprungen. Kann man da irgendwo so ein Fazit ziehen oder sagen so, okay, das wäre jetzt so der nächste Schritt, den ich mir vielleicht wünschen würde, wie es jetzt weitergeht?
Mhm. So? Also, ich würde mir wünschen, ich würde die Gelegenheit einfach nutzen zu sagen, Wellness, Yoga, kommt mit aufs Retreat. Lass uns zusammen mehr Methoden für kollektives Heilen suchen, erproben, testen, uns über, also ich möchte auch gar nicht, dass das so ein kommerzielles Ding wird, sondern eben, dass sich irgendwie verschiedene Leute da einbringen können, wenn es jemanden gibt, die oder der jetzt sagt, ich habe eine Idee, ich habe eine richtig gute Idee für Self-Healing, dann bin ich auf jeden Fall immer offen dafür. Und die folgenden Retreats, also es gibt mehrere, sind auch schon, ist noch ein anderes in Planung im Juli und die werden alle auf dem afrikanischen Kontinent sein und ja, ich kann nur alle dazu einladen, guckt auf Instagram ghana.yoga-retreats 2020.
Ich glaube ja, aber auch das werde ich nochmal verlinken.
Okay, genau.
Ja, das war, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank auf jeden Fall,
ja, danke,
dass
dir
ich hier
auch
sein durfte.
Ja, danke.
Ja, geht auch am Freitag zur Party.
Genau, und am Sonntag gibt's nochmal Community Yoga, auch wieder in der Benzowstraße 160 um 4 Uhr.
Ja, welches Datum ist das?
das müsste der 23. sein, der 23. Februar.
Okay, genau. Dann am 23. Februar da noch hin. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Ein Traum.